Das verständliche Universum, Kapitel 12. Atomkerne und Kernkräfte. Auf unserer Reise zu den einfachsten Bausteinen der Materie bilden die Atomkerne eine wichtige Zwischenstufe. Sie sind der Garant für den Zusammenhalt und die Langlebigkeit der uns umgebenden Stoffe. Die Häufigkeiten der verschiedenen Kernsorten gehen auf die Kräfte in einem Atomkern zurück und auf ihre Entstehungsbedingungen. Jene sind daher direkt verantwortlich dafür, in welcher Menge wir die verschiedenen Elemente im Universum antreffen. Denn Elemente sind nichts anderes als bestimmte Atomsorten und ein Atom wird enorm durch seinen Kern geprägt. Ein Atomkern ist im Vergleich zu dem gesamten Atom ein sehr kleines und kompaktes Gebilde. Da die Elektronen in der Atomhülle sehr leicht sind, beinhaltet der Atomkern 99,95% der Masse des Atoms und ist dabei noch einmal 10.000 bis 100.000 Mal kleiner. Stellen Sie sich vor, ein Atom habe die Größe einer Fußballarena. Dann wäre der Atomkern am Anstoßpunkt gerade einmal so groß wie eine Kirsche oder ein Stecknadelkopf. Bei allen Atomen außer Wasserstoff besteht dieser Kern aus mehreren Protonen und etwa ebenso vielen neutralen Teilchen. Diese Neutronen sind gerade einmal 1,4% schwerer als ein Proton und haben auch dieselbe Größe. Wegen der Protonen besitzt der Kern eine positive elektrische Ladung, die durch die Elektronen der Hülle genau ausgeglichen wird. Und da die Elektronenhülle mit ihren Orbitalen die chemischen Eigenschaften eines Atoms festlegt, entscheidet also die Protonenzahl des Atomkerns darüber, zu welchem Element ein Atom gehört. Leichte Atome haben in ihrem Kern fast ebenso viele Neutronen wie Protonen. Bei schweren Kernen dagegen steigt die Neutronenzahl auf etwa das 1,5-fache der Protonenzahl an. Das schwerste in der Natur vorkommende Element, das Uran, besitzt 92 Protonen und 141 bis 146 Neutronen. Wie bei vielen anderen Elementen ist hier die Anzahl der Neutronen nicht auf einen einzigen Wert eingeschränkt, sondern kann innerhalb gewisser Stabilitätsgrenzen unterschiedlich sein. Atome mit gleicher Protonen, aber verschiedener Neutronenzahl weisen keine chemischen Unterschiede auf und werden als die Isotope eines Elements bezeichnet. Obwohl der Kern zwar die tiefere Ursache für das chemische Verhalten eines Atoms ist, bekommt er davon rein gar nichts mit. Ob ein Atom mit anderen verbunden ist oder nicht, hat keinerlei Einfluss auf die Struktur des Kerns. Denn erstens sind die Elektronenorbitale weit weg und zweitens ist der Kern viel stärker gebunden. Da sich in einem Atomkern positive elektrische Ladungen auf sehr engem Raum befinden, dürfte ein Kern nach unserem bisherigen Wissensstand gar nicht existieren. Wegen der starken elektrischen Abstoßung der Protonen müsste er augenblicklich auseinanderfliegen. Sein Zusammenhalt lässt sich demnach nicht durch elektrische Kräfte begründen. Auch die Schwerkraft scheidet aus, da sie um fast 40 Größenordnungen schwächer ist. Protonen und Neutronen in einem Kern ziehen sich folglich mit einer noch unbekannten Kraft an. Diese muss einerseits stärker sein als die elektrische Abstoßung, denn sonst wäre ein Kern nicht stabil, aber andererseits muss ihre Reichweite begrenzt sein, denn sonst hätten wir die Auswirkungen dieser Kraft schon längst bemerken müssen. Wir nennen diese Kraft heute die starke Kraft oder starke Wechselwirkung. Wie an ihrem Namen unschwer zu erkennen ist, gibt es ebenfalls noch eine schwache Wechselwirkung, die bei der Radioaktivität eine Rolle spielt. Die Ursachen dieser Kräfte lernen wir aber erst in den nächsten beiden Kapiteln genauer kennen. Ähnlich wie bei den Elektronen im Atom mit ihren Orbitalen und den verschiedenen Energien nehmen auch in einem Atomkern die Kernbausteine verschiedene Energieniveaus ein. Allerdings liegt der Energieabstand hier nicht im Bereich des sichtbaren Lichts, sondern im Bereich der Gammastrahlung, da ein Kern viel dichter gebunden ist. Ein Kern lässt sich am besten mit einem kleinen Wassertropfen vergleichen. Auch bei ihm begrenzt das Pauli-Prinzip die Dichte, indem es verbietet, dass sich Kernbausteine mit denselben Eigenschaften beliebig nahe kommen. Im vorigen Kapitel habe ich hervorgehoben, dass ein Atom als ein Ganzes aufgefasst werden muss. Genau dasselbe gilt auch für einen Atomkern. Er entsteht aus der Verbindung von Protonen und Neutronen und kann auch wieder in diese Bestandteile zerlegt werden. Während seiner Existenz jedoch liegen diese Kernbausteine nicht als getrennte Objekte vor. Die Entstehung von Atomkernen benötigt extreme Bedingungen. Damit ein Kern mit mehreren Protonen überhaupt gebildet werden kann, müssen mindestens zwei von ihnen mit so viel Energie zusammenprallen, dass sie dabei ihre elektrische Abstoßung überwinden. Erst wenn sie sich näher als 2,5 mal 10 hoch minus 15 Metern kommen, können sie die starke Wechselwirkung überhaupt spüren und haben sie eine Chance, sich zu verbinden. Daher müssen die Protonen sehr schnell sein und dies bedeutet, dass sie sich in einer sehr heißen Umgebung befinden müssen. Solche Kernverschmelzungs- oder Fusionsprozesse benötigen Temperaturen von mehreren Millionen Grad und finden daher normalerweise nur im Inneren von Sternen statt. Dabei werden schrittweise immer schwerere Kerne erzeugt. Ist erst einmal die entsprechende Abstoßung zwischen den Teilchen überwunden, so bildet sich der schwerere Kern nur, wenn er auch stärker gebunden ist. Für die Kerne bis hin zum Eisenatom gilt dies fast ausnahmslos, doch bei noch schwereren Kernen nimmt diese Bindungsenergie wieder ab. Dies führt dazu, dass schwerere Kerne als Eisen nicht durch Verschmelzungsreaktionen von leichten Kernen in Sternen erzeugt werden können. Alle Elemente, wie beispielsweise Kupfer, Silber, Platin, Gold, Quecksilber und Blei bis hin zum Uran, können nur auf zwei Arten entstehen, die sich etwa die Waage halten. Der erste Prozess findet in sehr schweren und alten Sternen statt. Hier können sich die Neutronen, die bei den Kernverschmelzungen ebenfalls in großer Zahl entstehen, an die Eisenkerne anlagern, da sie dazu keine Abstoßung überwinden müssen. Diese neutronenreichen Kerne, die dabei entstehen, sind allerdings meist instabil und zerfallen dann radioaktiv in stabile, schwere Kerne. Atomkerne, die schwerer sind als Eisen, entstehen also einerseits durch die Anlagerung von zusätzlichen Neutronen und einen anschließenden radioaktiven Zerfall. Der zweite Prozess, mit dem Kerne jenseits von Eisen erzeugt werden, verläuft dagegen wesentlich heftiger. Während einer gigantischen Sternenexplosion, einer Supernova, ist die Neutronendichte ebenfalls so hoch, dass sich sehr viele Neutronen mit einem Eisenkern verbinden können. Auch hier führen anschließende Zerfallsprozesse zu stabilen Endprodukten. Jedes zweite Gramm Gold wurde also in einem explodierenden Stern erzeugt und jedes Gramm Eisen in einem sehr heißen Stern erbrütet. Letzteres gilt auch für den Sauerstoff, den wir atmen und der im Wasser gebunden ist. Lediglich der Wasserstoff war gleich zu Anfang des Universums vorhanden. Auch das zweitleichteste Element, das Helium, wurde in einer sehr heißen Umgebung erzeugt. Dies geschah jedoch hauptsächlich nicht in Sternen, sondern am Beginn unseres Universums, dafür aber im gesamten Raum. Zu jener Zeit besaß unsere Welt noch eine Temperatur und Dichte, die ausreichend für diesen Verschmelzungsvorgang war. Doch durch die rasche Ausdehnung des Universums kühlte es sich schnell so weit ab, dass die Heliumerzeugung zum Erliegen kam. Nach nur 3 Minuten waren allerdings 25% des Wasserstoffs zu Helium verschmolzen. Bei einer solchen Kernverschmelzung sehen wir das erste Mal die Einsteinsche Formel E gleich mc² so richtig in Aktion. Fügen wir einem Kern ein weiteres Proton oder Neutron hinzu, so wird dieser Kern nicht etwa um genau diese Masse schwerer sein, sondern nur um knapp 1% weniger. Der resultierende Kern ist also etwas leichter als die Summe aus dem Ausgangskern mit dem zusätzlichen Kernbaustein. Genau diese Massendifferenz wird bei der Erzeugung des Kerns als Energie frei, die normalerweise als Photon abgestrahlt wird. Wegen des großen Faktors c² genügt aber schon eine kleine Massendifferenz, um eine beträchtliche Energiemenge zu erzeugen. Auch in der Sonne ist das Endprodukt einer jeden Kernverschmelzung ein wenig leichter als die zwei ursprünglichen Kerne. Auf diese Weise verliert die Sonne pro Sekunde tatsächlich mehr als 40 Millionen Tonnen Masse, die sie in Energie umwandelt. Dies summiert sich seit ihrer Entstehung vor 4,6 Milliarden Jahren auf immerhin fast 90 Mal die Masse der Erde, die als Licht abgestrahlt wurde. Trotzdem wird die Sonne mit ihren insgesamt 330.000 Erdmassen noch für mindestens weitere 7 Milliarden Jahre Wasserstoff zu Helium verschmelzen. Bevor wir uns den Zerfall von Atomkernen näher ansehen, möchte ich mit Ihnen einen noch einfacheren Zerfall betrachten. Bei diesem Zerfall ist gar kein Atomkern beteiligt, sondern nur ein einzelnes freies Neutron. Es wandelt sich typischerweise nach einer Viertelstunde in ein Proton, ein Elektron und ein weiteres extrem leichtes elektrisch neutrales Teilchen um, das als Neutrino bezeichnet wird. Zusätzlich wird bei diesem Neutronenzerfall die Energie von knapp 1% der Protonenmasse frei. Bei diesem Prozess bleibt die elektrische Ladung erhalten, da das Neutron als Ausgangsteilchen ungeladen ist und sich im Endzustand die Ladung des Protons mit dem des Elektrons genau aufhebt. Tatsächlich hat man bislang keine einzige Erzeugungs- und Zerfallsreaktion gefunden, bei der die elektrische Ladung nicht erhalten bleibt. Die Entdeckung des Neutrinos beim Neutronenzerfall war allerdings alles andere als einfach. Tatsächlich wurde man in den 1930er Jahren erst einmal auf eine rätselhafte fehlende Energiemenge aufmerksam und nicht etwa auf ein Teilchen. Da der Energieerhaltungssatz aber für alle Reaktionen streng gelten sollte, hat Wolfgang Pauli notgedrungen das Neutrino als ein neuartiges Teilchen vorgeschlagen, das diese Energiedifferenz vom Ort des Zerfalls wegträgt. Bis zu dem zweifelsfreien Nachweis eines Neutrinos sollten allerdings noch mehr als 20 Jahre vergehen. Da ein Neutrino nur äußerst schwach mit Materie wechselwirkt, sind sehr aufwendige Experimente notwendig, denn es kann fast ungehindert die ganze Erde oder gar die ganze Sonne durchdringen. Der Zufall spielt bei einem solchen Zerfallsprozess wie dem Neutronenzerfall, der durch die Quantentheorie beschrieben wird, immer eine entscheidende Rolle. Nehmen wir beispielsweise eine Anzahl von Neutronen und überlassen sie sich selbst, so werden nach einer Viertelstunde etwa die Hälfte der Neutronen zerfallen sein. Das bedeutet aber nicht, dass alle Neutronen diese Zeit abwarten und sich dann die Hälfte von ihnen schlagartig umwandelt. Vielmehr zerfallen die Neutronen schon während der gesamten Viertelstunde und auch noch lange danach. Nur im Durchschnitt halbiert sich ihre Zahl jede Viertelstunde, weshalb man diese Zeit als Halbwertszeit bezeichnet. Das heißt, dass nach einer Stunde, also viermal eine Viertelstunde, noch immer etwa ein Sechzehntel der ursprünglichen Neutronen übrig ist. Ein Sechzehntel, weil 2 mal 2 mal 2 mal 2, also insgesamt 4 mal 2 mit sich selbst multipliziert, also 2 hoch 4 gleich 16 ist. Nun könnte man sich fragen, woher denn ein jedes dieser Neutronen weiß, wann es zerfallen wird. Auch ich habe mir lange über diese Frage meinen Kopf zerbrochen, bis ich endlich eingesehen habe, dass die Fragestellung nicht korrekt ist. Selbst wenn wir alle Neutronen voneinander isolieren könnten und getrennt feststellen würden, wann welches zerfällt, so werden wir wiederum dieselbe Halbwertszeit messen. Mehr als diese Information ist in solch einem Teilchen einfach nicht vorhanden. Ein Neutron weiß nicht, wann es zerfallen wird. Niemand im gesamten Universum kann dies wissen, denn diese Information gibt es nicht. Das sehen wir genauer im zweiten Buchteil. Der Zerfallszeitpunkt eines Teilchens ist eben nicht im Vorhinein festgelegt. Die Natur kennt nur die quantentheoretischen Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Ereignisse und würfelt diese Ereignisse gemäß den Wahrscheinlichkeiten fortwährend aus. Wenn sie zu dem Ergebnis kommt, dass ein Neutron zerfällt, so zerfällt es auch. Dabei ist das Ergebnis dieses Würfelns nicht vorher bekannt. Die Chancen für die Ereignisse sind streng festgelegt, aber nicht der Ausgang eines einzelnen Ereignisses. Ausgelöst wird ein Neutronenzerfall durch die schwache Wechselwirkung. Sie ist neben der Gravitation, der elektromagnetischen Kraft und der starken Wechselwirkung die vierte und letzte Grundkraft der Physik. Doch was hat ein Zerfalls- oder Umwandlungsprozess mit einer Kraft zu tun? Ganz verstehen werden wir das erst in den nächsten beiden Kapiteln über Elementarteilchen und ihre Wechselwirkungen. Hier entwirft man ein Bild, in dem die Kraftwirkungen durch Austauschteilchen vermittelt werden. Diese Austauschteilchen können neben ihrer Energie, ihrem Impuls und Spin noch weitere Eigenschaften übertragen. Beim Neutronenzerfall ist nun eines der Austauschteilchen der schwachen Wechselwirkung, das W-Teilchen, verantwortlich für diesen Eigenschaftstransfer zwischen den beteiligten Teilchen. Man könnte auch sagen, dass zwischen den Teilchen lediglich gewisse Informationen übertragen werden. Nicht nur ein freies Neutron kann zerfallen, auch ganze Atomkerne können sich umwandeln. Um das Jahr 1900 hatte man zunächst bei manchen Stoffen entdeckt, dass von ihnen unterschiedliche Arten von Strahlung ausgehen. Wir bezeichnen diese Substanzen daher auch heute noch als radioaktiv, was so viel heißt wie strahlenaussendend. Dabei wurden die verschiedenen Arten der Radioaktivität nach griechischen Buchstaben benannt. Von Alpha-Strahlung spricht man, wenn ein kleiner Heliumkern von einem größeren Atomkern gewissermaßen ausgespuckt wird. Entweicht einem Kern dagegen ein Elektron, so bezeichnet man dies als Beta-Strahlung. Dieser Beta-Zerfall entspricht dem Zerfall eines Neutrons innerhalb eines Kerns. Er ist im Gegensatz zum Zerfall eines freien Neutrons in stabilen Kernen unterdrückt, weil der Kern dazu Energie aufnehmen müsste, die jedoch nicht vorhanden ist. Lediglich in neutronenreichen Kernen kann ein Beta-Zerfall mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit stattfinden. Die letzte Art von Strahlung, die Gamma-Strahlung hingegen, besteht aus nichts anderem als energiereichen Photonen. Ein solches Photon wird ausgesendet, wenn ein Kernbaustein von einem hohen Energieniveau in ein niedriges Energieniveau übergeht. Aber nicht nur diese eher kleinen Korrekturen der Kernzusammensetzung sind möglich. Ein sehr großer Kern kann auch so instabil sein, dass er sich in zwei Teile aufspaltet, falls er dazu angeregt wird. Dies geschieht beispielsweise beim Uran, dessen Kern ein langsam auftreffendes Neutron regelrecht zum Zerplatzen bringen kann. Der Urankern zerfällt dabei in zwei mittelschwere Kerne und einige überzählige freie Neutronen. Trifft eines dieser Neutronen wieder einen Urankern, so kann es zu einer Kettenreaktion kommen, wie sie in einer Atombombe abläuft. Auch bei der Uranspaltung ist die Summe der Massen der Endprodukte etwas leichter als der Ausgangskern. Hier wird also ebenfalls Masse direkt in Energie umgewandelt. Bei der Explosion der Hiroshima-Bombe war dies etwa 0,6 Gramm. Ein erstaunliches Merkmal radioaktiver Kerne ist die geradezu gigantische Bandbreite ihrer Halbwertszeiten. Je nach Kernzusammensetzung und Zerfallsart reichen sie von 10 hoch minus 16 Sekunden bis 10 hoch 25 Jahren, was insgesamt 48 Größenordnungen umfasst. Genau wie beim Neutronenzerfall gibt auch hier die Halbwertszeit nur an, dass nach einer gewissen Zeit von einer bestimmten Menge an Atomkernen im Durchschnitt die Hälfte zerfallen ist. Welcher Kern diesen Zerfall zu einem gewissen Zeitpunkt durchführt, ist jedoch unbestimmt. Aber auch bei einem einzelnen Kern stößt das Bild mit den Kernbestandteilen wieder an seine Grenzen. Beim Beta-Zerfall lässt sich weder vorhersagen, welches Neutron zerfallen wird, noch hinterher feststellen, welches Neutron zerfallen ist. Beide Fragestellungen sind im Prinzip sinnlos, da es sich um nicht unterscheidbare Teilchen handelt. Auch sollte man den Aspekt der Ganzheit des Kerns nicht außer Acht lassen. Nicht irgendein bestimmtes Neutron wandelt sich in ein Proton um, vielmehr vollzieht diese Umwandlung der Kern als Ganzes. Es entsteht dabei ein anderer Kern, wobei ein Elektron und ein Neutrino ausgesendet werden. Dies sieht dann lediglich von außen so aus, als wäre eines der Neutronen als Kernbestandteil zerfallen. Die Neutronen eines Kerns sind eben keine nummerierbare Menge von kleinen Kugeln, die wir lückenlos beim Zerfallen beobachten können. Abschließend möchte ich den Alpha-Zerfall noch etwas näher beleuchten, denn dieser Zerfall ist vom Energieerhaltungssatz schlichtweg verboten. Ein Alpha-Teilchen oder Helium-Atomkern ist mit 2 Protonen und 2 Neutronen ein sehr stark gebundener Kern. Ein solcher Heliumkern kann sich zufällig und kurzzeitig innerhalb eines größeren Kerns zusammenfinden. Dieses Alpha-Teilchen ist aber nicht in der Lage, diesen Kern zu verlassen, weil es von den übrigen Kernbausteinen angezogen wird. Es wird durch eine Energiebarriere zurückgehalten, wie das Wasser in einem Stausee. Nun kann zwar das Wasser nicht durch die Staumauer hindurchfließen, aber wenn es sich plötzlich auf der anderen Seite der Mauer befände, so würde es sofort in die Tiefe stürzen. Und genau das passiert bei einem Alpha-Zerfall. Nach der Quantentheorie ist nämlich die Aufenthaltswahrscheinlichkeit für das Alpha-Teilchen auch außerhalb der Energiebarriere nie exakt null. Die Energiemauer schwächt diese Wahrscheinlichkeit zwar sehr stark ab, aber dennoch ist es in seltenen Fällen möglich, dass sich das Alpha-Teilchen auch außerhalb der Reichweite der starken Kernkraft aufhält. Hier dürfte es nach klassischen Maßstäben nie hingelangen. Wenn es sich dort aber plötzlich aufhalten sollte, dann greift die elektrische Abstoßung, sodass es davonfliegt und somit den Kern verlässt. Dieser Prozess sieht dann so aus, als hätte das Alpha-Teilchen die Energiebarriere über einen Tunnel verlassen, weshalb man ihn auch Tunneleffekt nennt. Allerdings muss man sehr vorsichtig mit der Interpretation eines solchen anschaulichen Bildes sein. Hier bewegt sich nichts durch eine Mauer hindurch. Vielmehr vergeht für die Durchdringung der Energiemauer streng genommen gar keine Zeit, was mit neuen Messergebnissen auch im Einklang ist. Nur die Wahrscheinlichkeiten bestimmen, wo sich Kernbausteine oder Elementarteilchen aufhalten. Und wenn die Natur entschieden hat, dass sich ein Alpha-Teilchen außerhalb der Energiebarriere eines Kerns befindet, dann ist es dort eben und kann als Alpha-Strahlung entweichen.